Und wenn man jetzt anguckt, generell, wofür es nämlich positiv war, ist nämlich, wenn man durch die Vorbehandlung dann ein organbegrenztes Tumorstadium hatte oder ein YPT2 hatte, dann sind die Patienten deutlich besser gelaufen als die eben, die nicht dieses Ansprechen hatten.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge der Publikation des Monats in der Martini-Klinik. Mir gegenüber sitzt
Tobias Maurer, vielen Dank.
Genau, der Tobias Maurer sitzt mir gegenüber. Wir haben schon den einen oder anderen Podcast zusammen gemacht. Du hast mir gerade eine kleine Anekdote schon erzählt. Immer wenn der Podcast läuft, spielt der FC Bayern so schlecht.
Anscheinend. Also zunächst, das letzte Mal, als wir über Neo Advance gesprochen hatten, 2021 ist zum Glück schon ein paar Jahre her, da hat Kiel Bayern rausgekegelt.
Da war ich großer Kiel-Fan, muss ich sagen.
Ja, und vor zwei Wochen die Hochstimmung im Bayernstadion auch nicht so.
Genau, in diesem Lichte, gut, wir freuen uns auf deinen neuen Podcast und du hast eine Studie rausgesucht, die wegweisend oder vielleicht einmal so hinweisend sein kann für das, was in Zukunft auf uns zukommt, der Aneo Trial. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Du sagst uns die Charakteristika dieser Studie und warum du die ausgesucht hast.
Ja, und vielleicht gleich vorweg, ich finde es sehr spannend, wenn wir eine Studie aus zwei Blickwinkeln betrachten. Du warst ja eher so ein bisschen enttäuscht und ich bin eigentlich fast schon Feuer und Flamme, sage ich jetzt mal. Und von daher, ja, was hat die Aneo-Studie untersucht? Sie wurde ja schon publiziert, der primäre Endpunkt, nämlich wie gut eine Neoadjuvanz mit Degarelix und Apalutamid gegenüber einer Neoadjuvanz von nur Degarelix bei Patienten mit Hochrisikoprostatakarzinom wirkt. Die Patienten hatten sozusagen 3 Monate im Hochrisikosetting diese Neoadjuvanz, wurden dann operiert und der primäre Endpunkt war, wie gut ist das Tumoransprechen. Ja? Minimal Residual Disease, deutlich häufiger zu beobachten in dem Kombinationsarm. Und damit war die Studie positiv. Das ist eine Phase-2-Studie gewesen. Und jetzt eben wurden publiziert sekundäre Endpunkte. Und da ging es einmal um das biochemisch rezidivfreie Überleben. Da ging es aber auch um Lebensqualität. Und ja, ich denke, die Studie weist auch da, obwohl sie dafür nicht gepowert war, in die richtige Richtung.
Gut. Ja, wir haben es schon, genau, das gerade schon gesagt, vielleicht gibt es ja mal sowas wie einen kontroversen Podcast, wobei ich glaube, wir beide uns sehr darüber freuen würden, wenn wir Daten sehen würden, die zeigen, dass wir gerade in dieser Hochrisikokonstellation, die uns ja mehr und mehr konfrontiert, aktuell und in Zukunft sicherlich noch mehr, wir gehen ja immer mehr weg von den frühen Tumoren, was das Operative angeht, mehr zu fortgeschrittenen Tumoren. Und wir haben ja bisher in unseren Guidelines, heißt es ja weiterhin, Neoadjuvanz soll nicht gemacht werden, historisch. Und jetzt kommt diese Studie und ist vielleicht der Wegbereiter für das, was da so kommt. Aber ich bin skeptisch. Vielleicht gehen wir noch mal ein Historienstück zurück. Also der primäre Endpunkt, das ist 2 Jahre her gewesen, glaube ich, dass sie publiziert wurde. Minimal Residual Disease, wie war das definiert?
Ja, das war,
ich habe es gerade gesehen, deswegen will ich jetzt auch. Ein kleiner 0,25. Ich wollte darauf hinaus, das ist ja sehr willkürlich gewählt letztendlich. Mhm. In den alten Studien, die es dazu gab, gab es das ja auch, dass die Patho irgendwie verbessert wird, aber dann das biochemische rezidivfreie Überleben nicht. Jetzt hat man diesen willkürlichen Punkt sich ausgewählt. Aber statistisch gesehen, und deswegen haben wir ja schon drüber so ein bisschen, war es ja so, dass die biochemische Rezidivfreiheit nicht besser war, statistisch signifikant nicht besser war. Und trotzdem bist du begeistert von dieser Studie.
Ja, ich sag halt jein. Ja, also Minimal Residual Disease, nochmal einfach zur Wiederholung, der primäre Endpunkt 38% gegen 9%. Das war signifikant, okay. Wunderbar. Ja. Und ja, jetzt hast du gesagt, biochemische Rezidivfreiheit. Es gibt ja auch einen anderen Podcast, den wir schon zusammen hatten, eben als leider Kiel Bayern rausgekegelt hat, wo eine amerikanische Gruppe, also 3 Studien zusammengefasst hat, die gesehen hat, nach 3 Jahren, das biochemisch rezidivfreie Überleben ist durch eine kombinierte Neoadjuvanz besser. Ja? In dieser Studie konnte das jetzt formal nicht gezeigt werden. Und man darf nicht vergessen, 44 gegen 45 Patienten wurden da untersucht. Also wirklich eine Phase-2-Studie, eine kleine Studie. Und nach 3 Jahren betrug die biochemisch rezidivfreie Rate in dem Degarelix alleinigen Arm sozusagen 24% und in der Kombination 39%. Und das war im Prinzip ein relatives Risiko von 0,63, aber das Konfidenzintervall hat halt die 1 noch geschnitten, also von 0,34 auf 1,19, P-Wert von 0,18. Das geht ja alles schon in die richtige Richtung.
Da muss ich sagen, da stimme ich dir absolut zu. 15% Unterschied zum Vorteil, aber dann wäre vielleicht bei einer, soll ich sagen, Anmerkung, Kritik würde ich es nicht nennen. Ich finde es total klasse, dass die Kollegen in Belgien da so eine tolle Studie gemacht haben. Ist eben ja leider so wenig Patienten, weil 15% ist ein Wort und wäre natürlich schön, wenn wir jetzt eine Phase-2-Studie hätten, wo man sagen könnte, das ist statistisch signifikant unterschiedlich, die Rezidivfreiheit. Können wir aber nicht, wenn wir, ich sage jetzt mal, uns an die Statistik-Auswertung.
Stimmt auch wieder. Und ein weiteres Argument, was ich so ein bisschen habe, ist, wenn man sich die Studien, man versucht ja in der Studie durch die Randomisierung eine Gleichgewichtung der Gruppen zu erreichen. Und wenn man so ein bisschen, sag ich mal, in die B-Note reinguckt, dann ist der Kombinationsarm ein bisschen schlechter gestartet. Die haben tendenziell höhere ISUB-Grade gehabt. Wenn man es vom MRT her anguckt, das T-Stadium beurteilt, auch da höhere Stadien gehabt. Und auch nach der Neoadvance, als sie operiert wurden, hatten sie mehr Lymphknotenmetastasen, obwohl ja die Neoadvance intensiver war, als der Digerelix alleinige Arm. Sodass ich glaube, dass sie einmal ein bisschen schlechter gestartet sind und trotzdem, und wenn man sich die Kurven dann noch anguckt, dann ist es halt so, ja, klar, sie überschneiden sich, das ist noch nicht signifikant, aber das darf man nicht vergessen, ein sekundärer Endpunkt. Und wenn man jetzt anguckt, generell, wofür es nämlich positiv war, ist nämlich, wenn man durch die Vorbehandlung dann ein organbegrenztes Tumorstadium hatte oder ein YPT2 hatte, dann sind die Patienten deutlich besser gelaufen als die eben, die nicht dieses Ansprechen hatten.
Ja, das sehe ich und da bin ich, muss sagen, aber trotzdem habe ich das irgendwie, vielleicht habe ich es nicht ganz kapiert. Und das erinnert mich an die Historie, die wir ja früher hatten. Wir hatten ja schon, was wir gerade schon angesprochen haben, in den Leitlinien heißt es keine Neoadjuvanz. Warum? Man hat früher diese frühen Tumoren behandelt, dann vielleicht mit Bicalutamid oder mit dem LR-Analogon, war alles nicht so effektiv wie das, was wir heute ja glücklicherweise zur Verfügung haben, und es waren irgendwo auch die falschen Patienten. Wer eh schon eine gute Prognose hat und dann noch eine Hormontherapie dazu bekommt, da kann man kaum was besser machen. Und so war es dann ja auch, da gab es ja auch Meta-Analysen zu, dass die dann mehr PT2er haben, deswegen komme ich drauf, und weniger positive Absetzungsränder, und als man das dann alles abgesetzt hat, war dann doch die Rezidivfreiheit gleich gewesen. Und irgendwie erinnert mich das wieder genau an diese Geschichte, die wir vor ein paar Jahren hatten. Bipato ist besser. Wir machen das schöne Wort Pathologic Misreading. Der Pathologe kann es nicht mehr beurteilen, das schrumpft alles. Aber für die Prognose wird nicht geändert. Oder ist vielleicht falsch, du hast es ja gerade gut gesagt, 15%, vielleicht nicht groß genug die Gruppe. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, das ist YPT2 und die laufen besser, dann sage ich, ja, das glaube ich sofort. Aber das muss ja nicht daran an der Neoadjuvanz liegen mit Apalutamid, sondern die YPT2 sind, laufen besser als die, die nicht YPT2 sind.
Mhm. Richtig, also alles, was du sagst, ist richtig. Ich glaube auch, und das ist, ich glaube, ein Hauptpunkt, dass in früheren Studien die falschen Patienten behandelt wurden. Und dass wir bei ganz vielen Patienten die Neoadjuvanz nicht brauchen. Und wir sollten wirklich nur das, und ich hoffe ja, dass die Studienlage sich da noch bessert. Wir werden vielleicht auch noch mal kurz über Protokoll sprechen, was demnächst kommt. Also ich glaube, es wird ein heißes Jahr werden, was die Neoadjuvanz angeht. Aber wir müssen die geeigneten Patienten dazu auswählen und eben das vielleicht auch kombinieren mit eben der geeigneten Bildgebung. Ja, also ich, in dem Fall denke ich, bin ich ein klarer Fürsprecher für die PSMA-PET-CT beispielsweise im Hochrisikobereich. Und das hat mich auch gefreut, dass die ANEO-Studie auch das gemacht hat, nämlich PSMA-PET vor Einleitung und dann vor OP. Und auch da hat man auch gesehen, dass das PSMA-PET-Tumorvolumen deutlich besser geschrumpft ist in der Kombination.
Ja, da stimme ich dir absolut zu. Und das war ja in der ersten Publikation auch so, dass sie dann so gemonitort haben, auch mit dem PSA, im Prinzip das Ansprechen der Neoadjuvanz, was ja auch ein kluger Gedanke ist, dass man sagt, wir gucken jetzt nicht nur auf den PSA-Wert, sondern auch können wir in der Bildgebung zeigen, ob jemand gut anspricht. Das fand ich sehr, sehr gut, das PSMA-Pad. Den Tracer, den hast du vorhin schon gelobt, den nutzt du ja auch gerne. Vielleicht kannst du da nochmal kurz, warum findest du diesen Tracer so gut?
Also es gibt für die PSMA-Pad ja ganz unterschiedliche Tracer. Der am meisten benutzt wird, ist immer noch der PSMA 11, Gallium markiert. Aber eben, es gibt einige Fluor markierte Tracer und eben hier in dieser Studie war der 1007 Fluor markierte Tracer eingesetzt worden. Und der zeichnet sich halt aus und gerade deswegen schätze ich den im biochemischen Rezidivfall, dass er meist wenig in den Urin ausgeschieden wird. Und dadurch einfach ein klares Bild lokal, gerade nach einer radikalen Prostatektomie, bietet. Und und diesen Tracer nutzen wir jetzt auch dürfen wir nutzen in einer prospektiven Studie, der Eagle-Eye-Studie, die jetzt bei uns noch läuft. Also können Sie auch als Zuhörer sozusagen uns Patienten zuverweisen mit Hochrisikoprofil. Allerdings dürfen die nicht hormonell vorbehandelt werden. Und die bekommen dann eben unter Studienbedingungen dieses PSMA-PET-CT kostenlos mit 1007 und werden dann operiert. Das ist im Prinzip der Endpunkt, die Histologie zur PSMA-PET, zu dem Befund. Und wenn sie nicht komplett abfallen, dann bekommen sie nach 6 Wochen sozusagen nicht komplett abfallen, bekommen sie nochmal eine PSMA-PET kostenlos im Rahmen der Studie, was ja dann auch für die weitere Therapie vielleicht hilfreich ist. Also ich finde es für den Patienten eine hochattraktive Studie und wahrscheinlich jetzt die nächsten paar Monate werden wir die noch zur Verfügung haben.
Okay, also Plädoyer sozusagen, Patienten in Studien einbringen, Hochrisikopatienten, die nicht vorbehandelt sind, gerne dran denken an diese Studie. Wir kümmern uns dann gerne um die Patienten und Tobias Maurer ist der Ansprechpartner. Vielleicht eine kleine Anekdote noch, muss ich nochmal sagen. Du hast mir gerade erzählt, dass der Alexander Giesen, der ist ja der erste Autor dieser Studie, die Neo-Studie, die jetzt publiziert wurde, den kennst du?
Ja, den kenne ich. Also er ist von Steven Chloniot, einer aus der Truppe, der sozusagen jetzt hier sein PhD macht. Und das ist er hat mehrere Arbeiten veröffentlicht, aber das ist eine der Hauptarbeiten. Und ja, ich habe mich gefreut, dass ich jetzt eingeladen wurde nach Löwen und sozusagen die PhD-Thesis auch mit abnehmen darf. Im Talar sozusagen. Und also wirklich ein netter, junger, guter, aufstrebender Urologe. Also da schaut die Zukunft bright aus sozusagen.
Sehr schön, sehr schön. Da kann ich, muss ich sagen, auch gewisse Sympathien verstehen, den du auch persönlich kennst und ja, sehr gut.
Einen Aspekt will ich vielleicht auch noch kurz rausheben, und zwar die Publikation ging hier nicht nur um die biochemische Rezidivfreiheit, sondern eben auch, wie wurde es von den Patienten vertragen. Und zu sämtlichen Zeitpunkten ist es so, dass das Leben, die Lebensqualität, und die haben sich die Inkontinenzen angeguckt, die Potenzraten, die waren natürlich nicht so dolle, global nicht so dolle, und natürlich aber auch so generell die Lebensqualität angeschaut, und die war nicht unterschiedlich zwischen beiden Armen.
Das ist ein wichtiger Punkt, also das wäre auch noch einer Punkt gewesen, wo ich da nochmal nachgehakt hätte. Das ist schon erstaunlich, ne? Oder sagen wir so, es ist schön zu sehen, dass wir die Lebensqualität mit einer Neoadjuvanz offensichtlich nicht beeinträchtigen, auch wenn sie intensiviert wird. Und da gab es noch Testosteron Recovery, das ist ja auch immer ein wichtiger Endpunkt.
Auch das war identisch, ja.
Ich glaube, das waren
5 Monate.
Ja,
5 Monate, glaube ich, habe ich hier.
Auf jeden Fall war es nicht lange. Und auch das war gleich in beiden Armen, das fand ich auch schon sehr beeindruckend. Und vielleicht ist das, wenn wir jetzt schauen, welche die Studienlage ist für das Hochrisiko mit Bestrahlungstherapie, wo man dann eben 2 bis 3 Jahre ja am Ende des Tages die Hormontherapie dazugeben muss, das ist sicherlich etwas, da gibt es natürlich Daten zu, je länger es gemacht werden muss, je älter der Patient ist, desto länger braucht es, wenn überhaupt, dass das Testosteron sich zurückentwickelt. Hier sehen wir, das geht zügig und das beeinflusst nicht die Lebensqualität und was du gesagt hast, funktionelles Outcome ist eben auch nicht beeinträchtigt dadurch.
Genau, und die Neoadvance hier in diesem Fall waren ja 3 Monate. Wir warten jetzt ja alle auf die ProTOIS-Daten, wo 6 Monate vor OP und 6 Monate danach noch gegeben wurde. Auch wieder eher, also vor allem ein Hochrisikokollektiv, wobei die Definition ein bisschen schwierig war. Der Patienten muss man ehrlicherweise sagen, da wird es sicherlich auch Subgruppenanalysen geben. Und da gab es ja auch noch eine Subgruppe von Patienten, die gleich operiert wurden.
Und die wurde das erst nachher dazugenommen,
muss man sagen. Richtig, genau. Ja. Und das, glaube ich, das zusammen, wir haben eine Gruppe Hochrisikopatienten sofort operiert und welche, die einfach LHRH bekommen haben, und welche Patienten, die eben in der Neoadjuvanz eine Kombination bekommen haben. Und das sind, glaube ich, wirklich sehr spannende Daten. Und also ich, vom Gefühl her würde ich sagen, das wird schon.
Ich glaube es auch. Also ich glaube es, ich glaube es und ich hoffe es natürlich auch, weil ich da auch letztendlich dran glaube. Und wir machen ja auch, sag ich mal, in unserem klinischen Alltag erleben wir das ja auch häufiger, dass wir diese Patienten, die dann mit weiter fortgeschrittenen Tumoren erst hormonell vorbehandeln, wir wissen, dass das nicht in den Leitlinien so steht. Wir sehen aber auch irgendwo den Clinical Need dafür. Das sind häufig dann jüngere Patienten, die obstruktiv sind von der Miktionssituation, sodass wir auch sagen, wir können jetzt auch nicht warten mit diesen Männern, bis jetzt eine Level-1-Evidenz geschaffen ist und die dann da stehen lassen oder anders behandeln, wenn es sinnvoll ist, dann eine operative Therapie durchzuführen. Der Unterschied finde ich zu Proteus, und deswegen nochmal zurück zu der Aneo-Studie, wo ich sagte, naja, hätten wir vielleicht ein paar mehr Patienten nehmen können und vielleicht hätte man es ja auch länger machen können, weil Proteus macht 6 Monate vorher, 6 Monate nachher, also sprich 1 Jahr Hormontherapie. Wir kennen es aus den Strahlentherapiedaten, 2 bis 3 Jahre. Vielleicht war ja jetzt auch die noch nicht signifikante Geschichte, das Rezidivfreiheit, dadurch, dass man es vielleicht einfach zu kurz gemacht hat. 3 Monate ist ja nun, weiß Gott, nicht allzu lang.
Da hast du vollkommen recht. Vielleicht hätte man 3 Monate vorher, 3 Monate nachher oder 6 Monate vorher und gar nicht nachher. Also ich glaube, es ist, da ist wirklich das letzte Wort noch gar nicht gesprochen. Ich tatsächlich empfand, also wenn man eine Kombination macht und nach 3 Monaten schon wirklich gute Ansprechraten sieht, weiß nicht, ob wir 6 Monate wirklich brauchen.
Aber ich weiß es auch nicht. Für mich ist so ein bisschen, ich glaube auch, wir haben ja auch früher diese Studien gehabt zur intermittierenden Hormontherapie, dass viel natürlich daran hängt, auch wie lange man die Testosteronproduktion unterdrückt. Und je länger man es macht, desto länger braucht es, bis sich wieder erholt. Und ich glaube, dass das auch ein großer Effekt ist, dieser langfristigen Hormontherapie, dass das einfach noch nachwirkt. Und das ist natürlich hier, nach so kurzer Zeit ist das Testosteron wieder da, dass dann dieser, das ist, ja, soll ich sagen, die schnelle Testosteronerhöhung oder Erholung auch schnell wieder oder die Unterschiede in der biochemischen Rezidivfreiheit erklärt. Und gerade, ja, wie gesagt, wenn das lange dauert, dauert es halt lange, die sind ja eigentlich noch kastriert, auch wenn wir nach 2 Jahren die Hormontherapie absetzen, aber es hat sich halt noch nicht erholt.
Ja, also ich glaube, da ist das letzte Wort wirklich nicht gesprochen, wie lange man da die Hormontherapie machen soll. Ich denke, man sollte sie vielleicht auch, ja, man sollte sie, wenn man sie macht, ernsthaft machen und nicht nur, sage ich mal, Bicalutamid mit 50 oder 150 machen. Auch jetzt schon sagen wir, wenn wir wirklich eine Neoadjuvanz machen im individuellen Setting, dass wir entweder LHRH-Antagonisten oder Agonisten verwenden. Ja, haben wir auch jetzt natürlich Relugolix als orales Agens. Und ja, also ich denke, die Neoadjuvanz ist nicht tot. Ich glaube, dass man die geeigneten Patienten dafür auswählen sollte, Hochrisikopatienten. Und dass auf der anderen Seite aber viele diese Neoadjuvanz nicht benötigen. Das auf alle Fälle. Und von daher jetzt auch nicht die Hormonnebenwirkungen haben müssen.
Okay. Und ich glaube, vielleicht auch nochmal so in unserem klinischen Alltag sehen wir halt diese Patienten auch. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und wir hatten jetzt jüngst auf so einem Kongress die Diskussion gehabt, das ist nicht leitlinienkonform, die Neoadjuvanz vorzubehandeln, stimme ich komplett überein. Aber wir haben andere Zeiten, wir haben viel ja Diskussionen auch in verschiedenen Bereichen, dass wir die Evidenz nicht in jedem Bereich haben und dass wir natürlich irgendwo unsere klinischen Entscheidungen treffen müssen. Und ich hoffe ja auch, dass das in Zukunft gezeigt wird in einer großen Studie Proteus jetzt, dass wir da neue Möglichkeiten haben, Patienten langfristig auch biochemisch rezidivfrei zu bekommen, trotz hoher Risikokonstellation eben mit der Operation. Letzter Punkt vielleicht, was mich noch, du hast ein tolles Projekt eingeworben. Wir haben jetzt ja die Möglichkeit, auch sowas zu besprechen. Dir ist es gelungen, von der Deutschen Krebshilfe ein Forschungsprojekt zu gestalten.
Ja, eigentlich knüpft es, stimmt, das knüpft eigentlich wirklich sehr gut daran an. Das sind Patienten, entweder im Rezidivfall oder auch im Primärfall, also im Prinzip auch so Patienten wie in der ANEO-Studie, die dann eine PSMA-PET-CT haben und dann Lymphknotenmetastasen im kleinen Becken haben. Und wo man sagt, ja gut, wir möchten trotzdem, also diese Patienten operieren, glauben daran, dass die Operation da sinnvoll ist, auch gerade im Rezidivfall. Ich mache da viel auch RGS-Patienten, also mit dieser radioaktiven Markierung mit Technetium-PSMA. Und was wir da jetzt jetzt haben und im Rahmen dieser NICE-PSMA-Studie untersuchen, ist, dass wir aus diesem Bilddatensatz, der schon vorhanden ist, 3D-Modelle generieren. Das ist so eine Mixed Reality, das heißt, man hat ja wie so Google Glasses, sage ich mal, auf, kann aber durchsehen und die Umgebung betrachten, aber dann eben diese aufbereiteten Bilder im, ja, in einem 3D-Modell. Man sieht die Knochen, man sieht den Verlauf der Gefäße des Harnleiters, sodass man etwas genauer weiß, wo ist denn oder wo sind die auffälligen Lymphknoten zu finden, dass man die eben auch möglichst sicher entfernen kann. Und wir nutzen das vor allem, und dafür gab es vor allem auch die Förderung in der Patientenaufklärung. Ja, die Deutsche Krebshilfe ist ja eine Patientenorganisation und machen darüber hinaus viel translationale Forschung noch mit Navigationsanalysen durch die Videos, wo wir beide Augen aufnehmen, zusammen mit der Technischen Uni Hamburg. Und ja, also das freut mich, dass wir hier so ein Projekt an der Martini-Klinik starten konnten. Und ab Januar haben wir jetzt, glaube ich, schon 8 Patienten drin.
Das ist wirklich ein toller Erfolg. Also die Förderung natürlich zum einen, und zum anderen muss ich sagen, das ist irgendwie was zum Anfassen. Insofern, wenn ich sehe, wie die Patienten das, man selber das auch sieht, plötzlich diese dreidimensionale Darstellung und das viel plastischer erkennt. Für uns ist es sicherlich was anderes, wenn man da jeden Tag auf Bilder schaut, aber für einen Patienten, der dann plötzlich versteht, wie die Lage eines solchen Lymphknotens ist und das erfassen kann, das ist schon ein tolles Projekt. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, wir fassen noch einmal kurz die ANEO-Studie zusammen und jeder sagt so, was ihm so gut gefällt, und ich sage, was ich kritisch finde, und dann machen wir ein Schlusswort. Also, fass noch mal kurz zusammen die Studie.
Also die ANEO-Studie hat im primären Endpunkt gezeigt, dass die intensivierte Neo-Advance 3 Monate deutlich besser den Tumor zurückdrängt. Das konnte zwar jetzt in der aktuellen Publikation nicht signifikant die biochemische Rezidivfreiheit reduzieren, aber doch deutlich in meinen Augen. Und ich denke, das war ein sekundärer Endpunkt. Die Studienkohorte da war zu klein, bei gleichem Nebenwirkungsprofil, sodass ich eigentlich erwarte, dass wir hier ein positives Signal haben für die Neo-Advance beim Hochrisikoprostatakarzinom.
Das hast du schön dargestellt. Ich muss sagen, ich ruhe da ein bisschen zurück. Ich glaube, du hast da recht. Also insofern, das ist schon der richtige Wegweiser in die richtige Richtung. Und jetzt hoffen wir mal auf die großen Studien, dass diese Phase-2-Studie bestätigt wird und wir in Zukunft die Patienten charakterisieren können, die davon profitieren, dass wir sie neoadjuvant behandeln. Ich bin sehr gespannt auf das kommende Jahr. Vielen Dank.
Auf alle Fälle, und ich hoffe, dass der Fußball wieder besser wird.
Ja, also ich bin mit dem HSV, wir sind ja bescheiden geworden. Wir haben da vielleicht andere Erwartungen, aber bei uns kann es bestimmt besser. Bei euch kann es nicht besser werden. Gut. Na gut, vielen Dank.
Jo. Also,
gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie haben es genossen. Schönen Tag noch. Tschüss.